Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum ersten Rabe Info dieser Woche vom Montag, dem 18. Februar. Heute mit diesen Themen. Wie viel Mobilität darf es denn sein? Pro Jahr einmal um die halbe Welt ist zu viel, meint der VCS. Wie ein Hochbegabter zum Behinderten wurde. Duffy Teams ist unser Kopf der Woche. Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Jetzt hat Michael Spahr die Nachrichten.
Das Fasnachtswochenende in Bern verlief meist ruhig, zwar sei es zu vereinzelten Schlägereien gekommen, doch zu einem großen Teil verlief das Volksfest mit mehreren 10.000 Teilnehmenden friedlich. Das berichtet die Polizei in verschiedenen Medien. Am Samstag kam es in der Stadt Bern zudem zu einem etwas anderen Umzug. Wieder einmal zogen etwa 300 Menschen an einem sogenannten antifaschistischen Abendspaziergang durch die Innenstadt. Das Motto hieß: Bern bleibt nazifrei. Die Demonstration war eine Reaktion auf einen geplanten Fackelzug von Rechtsextremen. Dieser wurde allerdings abgesagt. Auch der antifaschistische Abendspaziergang verlief weitgehend friedlich. Es kam einzig zu einer Auseinandersetzung zwischen Demonstrierenden und einem vermeintlich Rechtsextremen. Weniger friedlich verlief ein Eishockeyspiel. Laut der Polizei kam es rund um das Spiel zwischen dem SCB und dem EHC Biel zu Pöbeleien und schweren Sachbeschädigungen, unter anderem an einem Extrazug. 2022 oder schon 2017, diese Frage beschäftigt im Moment die Betreiber und Betreiberinnen des AKW Mühlebergs. Die BKW will das Kernkraftwerk nicht vor 2022 ausschalten. Laut einem Bericht in der Sonntagszeitung wird nun aber über ein Abschalten in 4 Jahren spekuliert. Die Initiative Mühleberg vom Netz fordert die sofortige Abschaltung. Der Berner Regierungsrat gab bekannt, er wolle einen Gegenvorschlag ausarbeiten und in diesem ein konkretes Abschaltdatum definieren. Das sollte ursprünglich im Januar passieren, nun wird die Entscheidung auf März vertagt. In der Zeitung Der Bund dementiert Regierungsrätin und BKW-Verwaltungsratsmitglied Barbara Ecker, sie habe der BKW den Termin 2017 mitgeteilt. Soeben hat die Umweltorganisation Greenpeace bekannt gegeben, sie wolle noch diese Woche brisante Fakten über die Sicherheit oder eben die Unsicherheit des Kernkraftwerks Mühleberg veröffentlichen. Die Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf die Löhne sei gering. Das behauptet eine neue Studie der Universität Genf, die im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO durchgeführt wurde. Vor 11 Jahren öffnete die Schweiz den Markt für Arbeitnehmende aus der EU. Damals wurde befürchtet, es käme zu massivem Lohndumping. Das, weil Angestellte aus der EU für viel weniger Lohn in der Schweiz arbeiten würden. Laut der Studie ist das nicht in großem Maß passiert. Es gäbe zwar einen kleinen Lohndruck auf Menschen mit höherer Berufsausbildung, also mit Uni- oder Hochschulabschluss, dafür sei der Lohndruck schwächer bei Menschen ohne höhere Ausbildung. Noch eine Meldung aus dem Ausland. Der ecuadorianische Präsident Rafael Correa wird mit einem Glanzresultat wiedergewählt. Laut verschiedenen Medienberichten wurde der linke Politiker mit 57% der Stimmen im ersten Wahlgang bestätigt. Sein konservativer Herausforderer Guillermo Lasso erhielt weniger als einen Viertel der Stimmen. Rafael Correa gilt als Vertreter eines neuen Sozialismus in Lateinamerika. Er ist seit 6 Jahren an der Macht. In dieser Zeit hat er mehrfach die Interessen der Bevölkerung über die Interessen der Großkonzerne gestellt. So hat er erreicht, dass Erträge aus dem Abbau von Rohstoffen vermehrt im Land bleiben. Ecuador gilt trotz Rohstoffreichtum als eines der ärmsten Länder Lateinamerikas. Es gibt aber auch Kritik von Menschenrechtsorganisationen. So wirft die Organisation Reporter ohne Grenzen Korea vor, die Medienfreiheit einzuschränken. Insbesondere private Medien würden mit Klagen zum Schweigen gebracht. Im Wahlkampf übten sie offenbar freiwillig Selbstzensur aus, um nicht vor Gericht gestellt zu werden. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag erwartet uns sonniges Wetter mit Hochnebel am Morgen. Die Temperaturen betragen maximal 4 Grad. Übermorgen Mittwoch wird bewölkt. Am Morgen kann es wieder schneien. Die Höchsttemperaturen sinken leicht auf 2 Grad. Die zweite Wochenhälfte verspricht trockenes Wetter bei wechselnder Bewölkung.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Sie hören das Rabe Info, wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Einmal um die halbe Welt. Die Schweizerinnen und Schweizer legen pro Jahr durchschnittlich 20.500 Kilometer zurück. Das ist weiter als von Bern nach Neuseeland. So die Zahlen der letzten Verkehrsbefragung von 2010. Mobilität wird hierzulande groß geschrieben. Etwas zu groß, meint der Verkehrsclub der Schweiz VCS. Mit der neuen Webseite Mobilirett will er zum Nachdenken anregen. Wilmar Rall berichtet.
Auf der neuen Website mobilirett.ch gibt es einen Selbsttest. Er zeigt uns auf, wie wir selber mit dem riesigen Angebot an unterschiedlichen Verkehrsmitteln umgehen, auf eine amüsante Art und Weise. Den Namen Mobilirett hat der Verkehrsclub Schweiz VCS in Anlehnung an Nicorette gewählt, den Nikotinpflastern, die uns helfen sollen, das Rauchen abzugewöhnen. Auch beim Mobilitätsdrang würde den Schweizerinnen und Schweizern eine gewisse Entwöhnung gut tun, meint Gerhard Tubant vom VCS.
Die Dringlichkeit ist ziemlich groß. Wir sind natürlich unterwegs, weil wir zur Arbeit pendeln, aber wir sind auch sehr oft in unserer Freizeit unterwegs. Diesen Teil unserer Mobilität können wir sehr wohl beeinflussen. Da besteht eben eine gewisse Verführung, dass wir von unserem guten Mobilitätsangebot Gebrauch machen. Und deshalb eben auch die Anlehnung an die Nicorette, damit man eben lernt, mit der Versuchung Mobilität umzugehen.
Von Thun nach Bern zum Arbeiten, 4-5 Wochenenden pro Jahr in Barcelona, Nizza oder Istanbul und in den längeren Ferien ab an den Strand in die Karibik. Die Schweizerinnen und Schweizer legen riesige Distanzen zurück, pro Jahr über 20.000 Kilometer, wie die letzte Volksbefragung zeigt. Dabei gäbe es zahlreiche Alternativen, ganz nach dem Motto, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah.
Man sollte sich nicht weniger bewegen, sondern man sollte sich bewusster bewegen. Also man sollte sich mal die Frage stellen, muss ich zweimal, dreimal im Jahr in die Ferien fahren? Muss ich jedes Wochenende die Kinder ins Auto packen und 200 Kilometer weit fahren? Oder muss ich an Ostern ins Tessin fahren? Man kann sich die Frage auch beim Zug stellen. Muss ich eigentlich dauernd unterwegs sein? Ist es nicht einfach auch mal ganz gut, dort zu bleiben, wo ich wohne und dort einen Ausflug zu machen?
In letzter Zeit wurde sehr viel über die zunehmenden Pendlerströme von den Agglomerationen in die Städte gesprochen, von überlasteten S-Bahnen und überfüllten Nahverkehrsmitteln. Trotzdem entfällt laut VCS der größere Teil der zurückgelegten Distanzen nicht auf den Arbeitsalltag.
Wir reden heute über die Pendlerströme, weil das halt auffällt. Dieses Problem muss man auch bewältigen, weil das die Spitzen ist da, die Spitzenkapazitäten sind. Es ist aber in der Tat so, dass 40% der Tagesdistanzen, die entfallen auf die Freizeit. Es ist zu wenig ein Thema heute, derartige Probleme werden heute noch zu wenig thematisiert.
Sofern die Leute nicht mit dem Auto unterwegs sind, wird ja vielfach argumentiert, dass Flugzeuge, Züge und Busse sowieso verkehren, egal ob wir nun auch noch mitreisen oder nicht. Was bringt es denn, wenn wir nicht von Bern nach Lausanne fahren, wenn der Zug sowieso fährt? Gerhard Tubant vom VCS.
Es gibt natürlich auch dort gewisse Problematiken, wenn man sich zum Beispiel vor Augen hält. Die FDP hat ja vor kurzem den Viertelstundentakt zwischen Bern und Zürich gefordert für die Bahn. Wenn man so etwas macht, dann animiert man die Leute, noch weiter zu pendeln, denn je schneller die Züge sind und je mehr Züge es gibt, desto mehr pendeln wir. Dort muss man sich dann auf der politischen Ebene auch überlegen, was will man für Anreize setzen. Diese Frage stellt sich natürlich auch, ja.
Sagt Gerhard Tuban vom Verkehrsclub Schweiz VCS. Den Link zur Webseite mobilirett.ch gibt es auf unserer Homepage www.rabe.ch wie auch alle anderen Links zu den Beiträgen.
95,6. Rabe Info.
Normalerweise ist es bei uns so, dass wenn jemand eine Behinderung hat, man versucht, diese durch Hilfsmittel zu kompensieren. Dies, um allen Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Dass es aber auch in der heutigen Zeit immer noch passieren kann, dass jemand durch unsere Institutionen erst eigentlich zum Behinderten gemacht wurde, zeigt das Beispiel von Duffy Ziems. Duffy Ziems ist hochbegabt, hat aber eine körperliche Behinderung, durch die er nur sehr langsam von Hand schreiben kann. So kann er von der Primarschule in die Kleinklasse und von dort in eine Förderschule, wo er aber nicht seinen Fähigkeiten entsprechend gefördert wurde. Schließlich absolvierte er ohne Schulabschluss erst eine Attestlehre, später eine Bürolehre, die er als Jahresbester bestand. Duffy Ziems ist unser heutiger Kopf der Woche. Ich habe ihn getroffen.
Sie hatten eine schwierige Kindheit, Schulzeit. Was waren Sie für ein Mensch als Kind? Wie muss man sich Sie vorstellen?
Ich würde sagen, schon sehr aufgeweckt. Also im Sinne von, ich war immer sehr an allem interessiert, habe immer Dinge auch immer hinterfragt. Also sowohl wie die Dinge funktionieren, aber ich habe sehr gerne solche Sachen wie Löwenzahn und sowas geguckt, oder wo man Sendungen, wo man den Kindern eigentlich erklärt, wie beispielsweise bestimmte Sachen hergestellt werden oder sowas. Oder die Sendung mit der Maus oder sowas. Also das sind so Sachen, die habe ich verschlungen. Also alles, was irgendwie... Ich habe auch alles in Frage gestellt. Warum ist das so? Auch gesellschaftliche Sachen. Oder? Also ich wollte immer wissen, warum macht man das so? Wie funktioniert das und sowas?
Sie sind dann zuerst ganz normal in die Schule gekommen. Was war hier die Schwierigkeit, dass das nicht dann ganz normal bis zum Ende der Primarschule weitergehen konnte?
Die Schwierigkeit war, dass ich, wie soll ich sagen, im Kopf sehr schnell war, aber körperlich eben halt eingeschränkt durch das Marfan-Syndrom.
Können wir vielleicht das gerade klären? Was ist ein Marfan-Syndrom?
Das Marfan-Syndrom ist eine Stoffwechselerkrankung. Die führt dazu, dass das Bindegewebe ja wie in einem Ballon ist. Also das heißt, es ist gummig, es kann ausleiern sozusagen, extrem ausgedrückt. Es ist auch so, dass man sehr schnell mal Bindegewebsnarben bekommt, also so Risse, ja, unter Umständen. Beispielsweise, wenn man zu schnell wächst oder sowas. Und das Hauptproblem ist, dass eben auch die Aorta, die Hauptader vom Herzen, oder? Ja. Dadurch geschwächt ist, also dass die eben auch so dehnbar ist. Und dass mit der Zeit durch den Blutdruck die Aorta eben sich ausdehnt und dass die dann irgendwann reißt. Und das ist dann sehr gefährlich. Und damit das eben nicht passiert, gibt man blutdrucksenkende Medikamente, damit der Druck etwas tiefer ist. Und das Problem ist, dadurch, dass man eben ständig diese blutdrucksenkenden Mittel nehmen muss, ist man natürlich leistungstechnisch gesehen eingeschränkt, oder? Also man ermüdet schneller.
Hatte das auch einen Einfluss darauf, dass Sie dann nicht genug schnell schreiben konnten? Hat das mit dem einen Zusammenhang?
Ganz genau, das war eigentlich das Kernproblem, dass ich nicht schnell genug schreiben konnte, ja. Also sprich, und auch nicht lange genug am Stück. Also bei Diktaten, da habe ich regelmäßig einfach verkrampfte Hände bekommen. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich dann eben, obwohl ich eigentlich das, was ich gemacht habe, eigentlich immer richtig war, oder wenig Fehler hatte, hatte ich eher schlechte Noten. Darum hatte ich eigentlich ziemlich bald mal keine große Motivation mehr, da mich abzurackern. Also verstehen Sie, ich hatte natürlich auch für die Aufgaben viel länger als andere Leute, oder dadurch. Und wenn man dann nicht vorwärts kommt, oder? Und man ja auch nicht vorwärts kommen kann, weil es ist ja richtig und man bekommt trotzdem schlechte Noten. Also da kann man sich ja auch gar nicht wirklich verbessern, oder?
Hat dann da die Lehrerin, ist die nie auf die Idee gekommen, ach, beim David, da ist es einfach, er macht alles super, aber er ist einfach zu lange. Wie könnte man denn David helfen, dass er schneller wird, dass er das kompensieren könnte?
Nein, leider nicht. Also meine Eltern kamen auf die Idee, ich könnte doch einfach einen Computer verwenden und tippen, statt zu schreiben. Damals hat man sich dann auf den Standpunkt gestellt von Seiten der Schule, dass man das nicht möchte, weil dann sich die anderen Schüler benachteiligt fühlen, weil ich eine Sonderbehandlung bekomme. Das ist auch so. Also mir wurde jede Sonderbehandlung, auch die einfach wirklich notwendig waren, wurde mir natürlich gnadenlos unter die Nase gerieben.
Sie kamen dann in der vierten Klasse in eine Kleinklasse, in der Sie eine gute Zeit hatten. In dieser Zeit hat man durch Tests auch herausgefunden, dass Sie hochbegabt sind. Was muss man sich denn unter hochbegabt vorstellen?
Das ist eine gute Frage. Und ich muss dazu sagen, ich weiß es selber nicht so genau, ehrlich gesagt. Es ist einfach, ich war einfach meinem Alter voraus. Ich war geistig viel schneller als andere, aber eben nur geistig. Und ja, und ich habe Zusammenhänge verstanden, die andere eben nicht verstehen konnten, oder?
Nach der 6. Primarklasse wollte man sie endlich ihren Begabungen entsprechend fördern. Sie kamen in eine spezielle Förderschule, eine sogenannte Delta-Schule. Doch der Aufenthalt war von kurzer Dauer. Was ist da passiert?
Diese Delta-Schule, die hat sich eben selber so präsentiert. Einerseits, dass sie eben Hochbegabte fördern und andererseits auch, dass sie eben Behinderte integrieren. Das ist so, so haben die sich dargestellt, oder? Aber das war dann eben ein bisschen anders in der Praxis. Also in der Praxis kam ich dann in eine Klasse, die bestand nur aus Jungs. Ich kam dahin und schon am ersten Tag ging es los. Da war sofort ein Rädelsführer da, der hat sich sofort selber quasi gekrönt. Und das wurde auch sofort von allen anderen akzeptiert. Und der hat quasi sofort mich zum Prügelknaben ernannt. Und das wurde auch sofort akzeptiert. Also das ging ganz schnell. Ich habe das nie erlebt, vorher und nachher nie mehr so erlebt. Das war ganz extrem. Also insofern war ich eigentlich von Anfang an die Zielscheibe.
Haben Sie heute eine Erklärung, warum dass Sie so zur Zielscheibe wurden?
Ja, eine Erklärung in dem Sinne nicht. Aber Sie müssen sich das vorstellen, wir saßen da in diesem Zimmer. Alles Leute, die sich nicht kennen, die sich vorher noch nie gesehen haben. Und dann geht die Lehrerin die Namensliste durch und sagt Ziems, ruft Ziems auf, oder? Also mich. Und dann kommt eben der Rädelsführer, der selber übrigens einen griechischen, recht komplizierten griechischen Namen hatte, also eigentlich selber auch einen komischen Namen hatte. Und der hat gleich losgeschreit, haha, Simpson und Simpson und so. Aber nicht so, wie ich mir das gewohnt war. Ich war mir das gewohnt, dass man sich ein bisschen über meinen Namen lustig macht und so, sondern auf eine wirklich extrem aggressive Art, wirklich extrem, also so hooliganmäßig fast, oder? Und dann sind alle sofort in den Chor eingestiegen. Von diesem Moment an, das war die erste Stunde, die ich überhaupt da in diesem Klassenzimmer saß, wurde ich dann von diesen Leuten einfach fertig gemacht. Und also wirklich nicht so ein bisschen angezündet, sondern wirklich auch verprügelt und das spitzte sich dann immer weiter zu und das ging so weit, dass ich zum Teil sogar während des Unterrichts verprügelt wurde und die Lehrer so hilflos daneben standen und mit irgendwelchen eben anthroposophischen Beschwichtigungsversuchen da versuchten, sie davon abzuhalten, also völlig lächerlich.
Innerhalb von wenigen Wochen hat sich das dann so weit entwickelt, dass sie sich derart bedroht fühlten und keine Unterstützung fanden, sodass sie mit einem Messer auf ihren Kontrahenten losgingen. Darauf flogen sie von der Schule, landeten in einer Behindertenschule, wo sie dann am Schluss ohne Abschluss dastanden. Warum hatten sie den Willen nicht, den Schulabschluss nachzuholen?
Wie soll ich sagen, man assoziiert irgendwann Schule gar nicht mehr mit Lernen, verstehen Sie? Also das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber es ist wirklich so. Also irgendwann, ich meine, in dieser Behindertenschule habe ich natürlich auch nicht wirklich viel gelernt, aber auch, weil der Unterricht auch einfach schlecht war, oder? Und Deutsch, dass ich heute ein gutes Deutsch habe, das ist auch nicht der Verdienst der Schule, ganz bestimmt nicht. Nein, irgendwann verbindet man Schule nicht mehr mit Lernen, mit sich entwickeln können, sondern das ist einfach, oder? Das ist einfach Zwängerei und da muss man sich beleidigen lassen und sowas, oder? Und da will man nichts mehr damit zu tun haben.
Sie waren in einer Behindertenschule mit anderen behinderten Kindern zusammen. Ist das ein Gefühl, dass man sich dann noch behinderter fühlt? Oder ist das ein gutes Gefühl, mit anderen Behinderten zusammen zu sein.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich, bis ich in diese Schule kam, eigentlich nie wirklich behindert gefühlt. Obwohl man natürlich sich immer lustig gemacht hat über meine krummen Füße, da war ich immer Charlie Chaplin, oder? Und weil ich eine Trichterbrust hatte, hieß es dann immer, da gibt es ja dieses Lied, Fräulein, Sie haben das Loch im Buch, oder? Das war dann, da hieß es dann, David, du hast das Loch im Buch. Aber ich habe mich nie behindert gefühlt, bis zu diesem Zeit, bis ich in diese Behindertenschule kam. Und erst da habe ich das mal richtig begriffen, was das überhaupt heißt, weil ich da so langsam gemerkt habe, dass da wirklich eine richtige, eine Vorstellung dahinter steckt, dass es irgendwie zwei Sorten von Menschen gibt, oder? So die richtigen und die defekten, oder? Und das habe ich erst da wirklich so langsam begriffen. Eigentlich habe ich bis zum Lehrabschluss gebracht, bis ich das wirklich vollständig begriffen habe, weil ich mir das einfach nicht vorstellen konnte.
Sie konnten in einer sozialen Institution, der Stiftung Brunau, eine Attest-Bürolehre und später eine Bürolehre machen. Auch hier gab es zahlreiche Probleme, vor allem im menschlichen Umgang. Lehrlinge litten unter anderem unter Streitigkeiten von Vorgesetzten. Vorgesetzten waren teilweise überfordert. Trotzdem haben sie es geschafft, die Bürolehre als Jahresbester abzuschließen. Wie geht es Ihnen heute? Was machen Sie jetzt?
Ich versuche wieder gesund zu werden, weil diese 8 Jahre, also von der Delta-Schule bis zum Lehrabschluss, die haben sehr deftige Spuren hinterlassen. Ich war am Ende noch bei 1,87 Meter, war ich noch 56 Kilo schwer. Also ich war wirklich gefährlich untergewichtig auch schon. Ich bin jetzt noch um 6 Kilos untergewichtig. Also ich muss noch, nein, 6-7 Kilo muss ich noch zunehmen, dann habe ich wieder das Mindestgewicht, was als gesund gilt bei meiner Körpergröße. Ich hatte ein Cholesteatom, also man musste mir das rechte Mittelohr entfernen. Ich bin jetzt auf dem rechten Ohr taub, habe einen Tinnitus. Und ich war natürlich auch psychisch total kaputt. Also Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie so massiv unter Druck gesetzt werden, wenn alles, was Sie sagen, protokolliert wird.
Wenn Sie gesund sind, wo möchten Sie dann arbeiten? Haben Sie da konkrete Ideen, was Sie da interessiert?
Wenn ich etwas machen könnte, wo ich irgendwie dazu beitragen kann, zu echter Integration, Inklusion, weil das eben nicht nur ein Schlagwort ist, sondern dass man wirklich die Behinderten von diesen Parallelwelten unabhängig macht und ihnen es wirklich ermöglicht, in der normalen Gesellschaft aufzugehen quasi. Wenn ich da irgendetwas machen könnte, das wäre toll, oder?
Sagt David Ziems. Er war unser Kopf der Woche. David Ziems hat seine Geschichte in einem Buch dokumentiert. Der Titel lautet Hochbegabt, behindert, kaputt integriert. Über das wahre Gesicht geschützter Institutionen. David Ziems hat es unter dem Pseudonym A. Rudolfsson im Jahre 2012 veröffentlicht.
Grabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Montag, den 18. Februar vom Rabe Info. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Dienstag um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Verantwortlich für die heutige Sendung waren Wilmar Ahl, Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Merci fürs Zuhören, euch allen einen wunderschönen Tag.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.